Politik und Kommunikation. Der Wahlkampf-Podcast.
Wie beeinflussen die CDU-Anträge mit AfD-Stimmen im Bundestag und die Proteste in deutschen Städten den Wahlkampf? Außerdem, kann Olaf Scholz im TV-Duell am Sonntag gegen Friedrich Merz Boden gut machen? Und spaltet der neue Migrationsplan der Grünen die Partei? Das sind die Themen heute im Wahlkampf-Podcast von Politik und Kommunikation. Heute ist Mittwoch, der 5. Februar, noch 18 Tage bis zur Bundestagswahl. Die aktuelle Forsa-Umfrage sieht die Union bei 28%, das ist der niedrigste Wert seit Wochen, die AfD bei 19,5%, die SPD bei 16,5%, die Grünen bei 12%, die Linke bei 5% und FDP und BSW bei jeweils 4%. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur von Politik und Kommunikation. Als Gäste begrüße ich Vigan Salazar, Kommunikationsberater. Hallo Vigan.
Hallo Konrad.
Caio Wasserhöfel, Wahlkampfberater und oft für die SPD im Einsatz. Hallo Caio.
Hallo zusammen.
Und last but not least Torben Werner, Herausgeber von Politik und Kommunikation. Hallo Torben.
Hallo in die Runde.
Dann steigen wir gleich ein. Die Presse hat Friedrich Merz verprügelt, kann man es sagen. Das Zitat, er kann es nicht, auch aus seiner eigenen Bundestagsrede an die Adresse von Olaf Scholz gegen ihn gewendet, konnte man zum Beispiel in Kolumnen bei Spiegel oder der Vivo lesen, der Wirtschaftswoche. Vigan, wie geht man im Wahlkampf mit Attacken auf den Spitzenkandidaten um, die seine Kompetenz so zentral in Frage stellen?
Also offensichtlich lesen wir auch unterschiedliche Medien. Ne? Also ich glaube, wenn ich mir die FAZ oder die Welt oder die Bild angucke oder Handelsblatt, ist das anders. Und der eine linke Kolumnist bei der Wirtschaftswoche geschenkt, ne? Dass er auch immer wieder mehr, der hat sich ja neulich auch auf Twitter gewünscht, dass die Linkspartei wieder reinkommt. Aber klar, es gibt, siehe Spiegel, siehe auch viele andere Medien, eine heftige Welle der Kritik, auch öffentlich-rechtliche Medien. Aber ich glaube, er dominiert auf jeden Fall den Medienzyklus, aber es gibt durchaus auch, sehr positive Blicke darauf. Insofern, die Attacken hat er auch gezeigt, kann man durchstehen, kann man auch sozusagen gegenhalten, und man sieht, er ist ja sehr gut aufgelegt und kann das auch entsprechend durchhalten. Was wichtig ist, ist natürlich, dass man seine Argumente auch weiterbringt und auch Sachen klarstellt. Denn eine Sache ist relativ klar, was Attacken angeht. Das ist gar nicht mal von den Medien, aber oft von anderen Playern. Beispielsweise Felix Wannerschack von den Grünen hat ja neulich ein Video geteilt, wo er unterstellte, dass Merz sich unklar äußere zum Thema Koalition mit AfD nach der Wahl. Dabei könnte er klarer nicht sein und war genau in dieser Lage im Bundestag klarer als klar. Also ich würde das tatsächlich unter Fake sehen. Und aus Worte werden Taten. Ne? Also wir sehen, dass gestern in Schöneberg zwei CDU-Wahlkämpfer verprügelt worden sind, und dieses ständige Insinuieren, dass die CDU gleich AfD sei, beziehungsweise mit ihr koalieren würde, hilft nicht. Man kann kritisieren, und ich finde, man kann unterschiedlichster Meinung sein, was diese gemeinsame Abstimmung angeht. Das absolut okay, aber ich glaube, da werden zurzeit auch im Wahlkampf gewisse Grenzen überschritten, und zwar nicht nur von Einzelnen, sondern auch vom Pushen von den jeweiligen Kampagnen her.
Gehen wir mal von der Tonalität der Berichterstattung über Merz weg und tatsächlich zur Substanz selbst, zu Merz. Caio, findest du, diese Woche hat gezeigt, Friedrich Merz kann es nicht?
Bevor ich darauf antworte, nur ganz kurz ein, zwei Gedanken zu dem, was Vigan gesagt hat. Das ist absolut richtig, dass Gewalt und Drohung kein Mittel der Auseinandersetzung sein dürfen zwischen Demokratinnen und Demokraten. Und das gilt immer. Und das gilt auch schon seit langem und auch schon angesichts der Attacken auf Robert Habeck, auf Ricarda Lang. Wir haben das Thema, die täglichen Angriffe auf Wahlkämpfer aller demokratischen Parteien. Wir haben das Thema seit langem. Und wir kennen das Thema ja nicht nur über die, sag mal, Bundesspitzen, die bedroht werden, sondern noch viel schlimmer auf der kommunalen Ebene, weil es eben eine sozusagen Entgrenzung gibt in der politischen Auseinandersetzung, die übers Netz aufgeheizt wird an vielen, vielen Stellen. Und deswegen ist dieser Konsens zwischen Demokratinnen und Demokraten total wichtig. Das ist vollkommen klar. Und das wird auch von allen immer ausgedrückt. Man muss aber an der Stelle auch jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die Hunderttausende, die friedlich demonstrieren, nicht so etikettiert. Ich will es auch mal so sagen, weil ich auch eine ganze Reihe von Stellungnahmen gelesen habe, wo ich dachte, was ist denn das jetzt hier? Und tut man sich damit eben einen Gefallen. Und zudem, Friedrich Merz kann klarer nicht sein. Ja klar, auf dem Parteitag war er super klar. Gleichzeitig hat er im Straßenwahlkampf, das kann man sehen in der ARD-Mediathek, auf die Frage eines Wählers, der sagte, warum hast du denn das jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich formuliert, vor der Wahl gemacht, hat er wortwörtlich gesagt, danach werden wir es wieder so tun. So. Und das ist das eine. Und das andere ist, er hat solche Aussagen ja vorher auch schon gemacht, es wird es nicht geben. Dann hat er es gemacht. Dann erklärte er mein NTV-Interview, auch nachzuschauen, die letzte Woche war eine Ausnahme. Was soll denn das heißen? So, und von daher gibt es eben eine Irritation. Und dann sozusagen zurück zu der Frage, nun wird das keinen überraschen. Ich brauchte nicht die letzte Woche, um zu merken, dass er das nicht kann. Das ist jetzt überraschungsfrei an der Stelle. Da gehe ich schon seit längerem vom aus. Aber er hat natürlich in einer Zeit, wo eine große Verunsicherung da ist und eben Sicherheit erwartet wird und auch Festigkeit und Klarheit und dass man sich nicht hinreißen lässt im Augenblick, das Steuer verrissen, so würde ich es mal sagen. Ob das am Ende des Tages einen Effekt hat auf die Wahlentscheidung, da können wir jetzt alle rumspekulieren. Wir haben jetzt erste Indikatoren, Konrad, du hast die Zahlen genannt, aber das ist alles noch zu frisch und zu früh. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine stärkere Mobilisierung auf jeden Fall geben wird, da gehe ich von aus, und dass wir eine interessante Wahlbeteiligung bekommen könnten bei dieser Bundestagswahl. Davon verspreche ich mir persönlich auch ein bisschen was, weil es dazu beitragen könnte, dass wir auch am Ende ein Parlament bekommen, wo man eben stabile Regierung bilden kann. Also das ist auch ein Aspekt, den man nicht so ganz aus den Augen verlieren lassen sollte.
Jetzt muss man dazu sagen, dass bei der YouGov-Umfrage von heute die Union immer noch bei 30% ist. Wir haben natürlich immer, also es ist ein Indikator, wie du sagst, es gibt natürlich trotzdem immer unterschiedliche Zahlen. Was die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen konnten, ist, dass die Hand von Vigan Salazar sofort hochgegangen ist, als Kayo über das Wahlstandgespräch gesprochen hat. Deswegen das Wort an dich, Vigan, für die Gegenrede.
Ja, das für mich war dieses Gespräch, ich habe es direkt auch gesehen, dafür ist es ja so eindeutig. Es wird, geht ihr das Thema Migration, musstet ihr das ansprechen? Das sah nach einem Basismitglied aus, der sagt hier, musstet ihr das Thema jetzt hochfahren? Man, kann man so oder so lesen, also das, so wie das auf Social Media eben gepusht wurde, das gibt das nicht her. Ne? Und ich verstehe, dass man da versucht, irgendwo überall reinzugehen, aber die ich würde jetzt mal aus einer strategischen Ebene betrachten. Die CDU hat nichts davon, mit ihren Feinden, die sie zerstören, will zu koalieren. Das ist jetzt, glaube ich, sehr, 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 sehr klar. Und was die Demonstranten angeht, absolut einverstanden. Man kann Leute, die demonstrieren, nicht von vornherein absprechen, dass ihre Motive absprechen. Das ist völlig, erstmal ein Grundrecht und auch völlig okay, und das ist auch Teil der politischen Auseinandersetzung. Insofern, da bin ich auch absolut gegen, sagen wir mal, übertriebenes Bashing von Demonstranten. Das ist Teil des Spiels.
Weil du das so sagst, sie hat nichts davon. Ich mach oft den Fehler, und ich habe den in den letzten Monaten oft in Beratungssituationen gemacht, über eine Sache nachzudenken und dann zu überlegen, was ist vernünftig, und dann zu einer Aussage zu kommen. Die Frage war immer, kann es passieren, dass die Union, dass Merz was mit der AfD zusammen macht? Abstimmen, was auch immer. Und ich habe immer mit wirklich fester Überzeugung gesagt, nein, das machen die nicht, weil es eben total unvernünftig ist und keinen Sinn macht strategisch. Man muss aber leider sagen, dass es nicht das erste Mal wäre, dass eine konservative Partei einen Weg geht, der am Ende dazu führt, dass sie die Treppe runtermarschiert. Wir sehen die neueste Umfrage beispielsweise in Großbritannien. Das kennst du auch, und das kennt ihr auch, wo Farage jetzt auch vor den Tories liegt. Also nur weil etwas unvernünftig ist, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Gut, wir haben unterschiedliche Filme gesehen in der letzten Woche. Wir werden gespannt sein, was da auf uns zukommt. Aber der Eindruck, der da an vielen Stellen entstanden ist, der geht nicht weg. Und man sieht es ja auch, ich habe gestern gelesen, dass beispielsweise der Personalchef des Bistums Avese, langjähriges CDU-Mitglied, ausgetreten ist. Also da gibt es ja auch viele, die davon schwer irritiert sind. Und mich erinnert das schon an Phasen, die wir als Sozialdemokraten gehabt haben, wo es Grundentscheidungen gegeben hat, wo ein bestimmter Teil von Unterstützern, die über Jahrzehnte mit einem sehr eng zusammen waren, plötzlich auf Abstand gegangen sind. Und das ist schon ein Vorgang jetzt jenseits der Bundestagswahl, den ich auch, ja, sozusagen einen Punkt finde, über den man mal nachdenken muss, was da eigentlich gerade insgesamt abläuft.
Tom, um dich mal in die Diskussion reinzuholen, jetzt ist es ja so, dass als Reaktion auf das März-Desaster oder die März-Demonstration der Stärke, ich möchte das an dieser Stelle jetzt nicht zwischen euch beiden entscheiden, dass Stimmen aus SPD und Grünen fordern, eine Koalition unter Merz auszuschließen. Was denkst du, bezwecken sie damit?
Zum Ersten geht es sicherlich darum, den Spitzenkandidaten der CDU zu schwächen. Wenn Grüne und SPD ausschließen oder den Versuch starten, auszuschließen, mit der CDU zu koalieren oder mit einer Merz-geführten CDU zu koalieren, dann gehen dem natürlich ein bisschen die Partner aus, wenn er nicht mit der AfD zusammenarbeiten will, was ich ihm aufrichtig glaube, dass er es nicht will und auch nicht tun wird. Zweiter Punkt, es mobilisiert natürlich die eigenen Wähler, nämlich spätestens nach der letzten Woche ist klar geworden, er gibt ein perfektes Feindbild im Wahlkampf für Grünen und für SPD ab. Das haben wir natürlich auch gesehen. Nur deswegen haben wir solche Demonstrationen oder so große Demonstrationen auch erlebt. Also er mobilisiert Wähler im SPD-Lager und im Grünen-Lager. Und der dritte Punkt ist, und der macht mich persönlich ein bisschen ängstlich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass im ganz linken Teil der SPD und auch im linken Teil oder ganz linken Teil der Grünen es durchaus Menschen gibt, die auch ein Stück weit von einer Rot-Rot-Grünen oder vielleicht sogar einer Rot-Rot-Grünen plus BSW-Koalition oder Minderheitsregierung träumen könnten. Kajo lacht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, BSW und SPD sicherlich nicht, Kajo, das kann ich mir auch nur schwerst vorstellen. Aber es wird ja bei, wenn wir gerade die Zahlenspiele uns angucken und die Prognosen, also das ist ja kein Hirngespinst, das ist ja durchaus vorstellbar bei einem Wahnsinn. Genauso wie wir auch auf der anderen Seite irgendwie das Gespenst schwarz-blau an die Wand malen, dann glaube ich, ist es auf der anderen Seite da auch der eine oder andere Gedanke. Also ich glaube, das sind die drei Ebenen, wieso man das jetzt durchspielt. Realistisch ist das nicht, aus meiner Sicht.
Wir haben jetzt schon mehrfach die Demonstrationen angesprochen. Ich würde das jetzt gerne auch mal in den Mittelpunkt der Überlegungen stellen. Die Frage erst an dich, Kajo. Glaubst du, dass diese Demonstrationen im Wahlkampf etwas verändern können? Oder ist das einfach einmal eine Demonstration derjenigen gewesen, die ohnehin nicht Union wählen und die bleiben dann künftig doch wieder zu Hause, so wie es oft bei Demonstrationen auch der Fall war, dass die nicht langfristig etwas verändert haben?
Ich habe darüber nachgedacht, wann es sowas schon mal gegeben hat. Und dann musste ich wirklich weit, 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 weit zurücksteigen in den Bundestagswahlkampf 1980, wo ich in Bocholt auf einer Demo gegen Strauß gewesen bin als Juso. Und gegen Friedrich Merz ist Franz Josef Strauß ein Amateur, was die Mobilisierung von Gegenprotesten angeht. Ich will es mal so formulieren. Also löst das, verändert das was? Also ich würde das mal nicht unterschätzen. In Berlin waren das 160.000, wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr. Die Leute, die da waren, also ich selbst habe auch viele Demonstrationen so erlebt. Also es war schon sehr, sehr voll. Am Samstag kommt, glaube ich, eine große Demonstration in München. Bundesweit finden viele Demonstrationen und Veranstaltungen statt. Und die Mobilisierungskraft der Grünen und der SPD ist jetzt nicht so, dass sie das mal eben neben dem Wahlkampf da hinstellt, sondern das passiert eben aus der Gesellschaft heraus, von lokalen Initiativen, Bündnissen, Außenkirchen, Gewerkschaften, quer durch. So. Und das sind viele Menschen, die ja nicht nur dann da hingehen, sondern auch darüber sprechen. Ja, die sprechen in der Familie darüber, im Verein, am Arbeitsplatz, sie reden ja auch darüber. Und das ist schon... Das sind so viele Kontaktpunkte, um es mal auch zu sagen, die sich auswirken werden. Da bin ich mir sicher. So. Es kann natürlich sein, dass das in einem Bereich bleibt, der eh schon klar aufgestellt ist in seiner Wahlentscheidung und wenig darüber hinausgeht. Den Eindruck habe ich aber nicht. Ich glaube schon, dass das eben auch Menschen anspricht oder auch Menschen sozusagen da mitmachen und mitgehen, die man jetzt nicht unbedingt einem parteipolitischen Lager zuordnen kann, sondern auch klassische Wechselwähler und Wechselwählerinnen sind. Ich weiß von einem Meinungsforschungsinstitut, die schon auch auf das Potenzial der Union schauen und da einen sehr großen Brocken sehen, der unsicher geworden ist durch das Verhalten. So. Aber ob das jetzt stimmt und ob sich das umsetzt, dann nicht nur in Umfragen, sondern auch dann am Wahltag selber, das sind jetzt, wie gesagt, nur 18 Tage, das werden wir sehen.
Wiegand, es hat ja Versuche der Union bei vergangenen Demonstrationen in die Richtung gegeben, sich da einzureihen. Das war dann wirklich aus einer Demonstration gegen rechts eine gegen rechtsextrem zu machen. Ist das eine Strategie für den Wahlkampf oder sollte man lieber stillhalten und hoffen, dass der Sturm vorübergeht?
Ja, da sollte man auf jeden Fall nicht mitmachen. Allein schon die Demonstration, die schon vor dieser Woche kam, ne, da wo das sagen, was fällt dem linken Lager ein, wenn ein Mord in Aschaffenburg stattfindet, der von einem abzuschiebenden Asylbewerber begangen wird? Wir machen eine Demo gegen rechts, ne, und meinen natürlich die Union und die FDP mit. Es hat keinen Sinn, da mitzulaufen von der Unionsseite. Insofern ist das, muss man durchhalten. Ich halte die Polarisierung für jetzt nicht so schlimm, weil das auf beiden Seiten und mobilisiert. Und da muss man einfach durch.
Ja, Tom? Wobei, Vivian, ich glaube, da muss man zwischen den beiden Demonstrationstypen ein Stück weit differenzieren. Also das eine, also die Reaktion, die direkte Reaktion auf Aschaffenburg, fand ich auch ein Stück weit befremdlich, wobei ich jetzt die Demonstrationen, die wir jetzt frisch erlebt haben, ein Stück weit nachvollziehen kann. Da ging es aus meiner Sicht auch darum, grundsätzlich sollten Demokraten gemeinsam mit Rechtsradikalen oder mit extremen Parteien zusammen abstimmen. Also ich glaube, das war schon eine andere Form von Protest und deswegen würde ich die nicht miteinander vermengen.
Ich muss auch sagen, also was, weil ich das, mich hat das schon irritiert, als dieses Aufstand der Anständigen so als Begriff attackiert wurde, weil ich im Jahr 2000 mit anderen zusammen diese Demonstration vom Brandenburger Tor organisieren durfte. Und damals war es eine gemeinsame Aktion. Das ging ja zurück auf Brandanschläge, auf Synagogen, auf eine ganze Reihe von Bedrohungen, die abgelaufen sind. Und das war eine gemeinsame Aktion damals, verabredet zwischen den Generalsekretären der Parteien, Ruprecht Polenz, der, glaube ich, im Nachgang dann auch ein bisschen Ärger bekommen hat, so würde ich es mal sagen, war jedenfalls so mein Eindruck. Den Generalsekretären der Parteien, DGB, BDA, alle Kirchen waren dabei. Wir hatten eine massive Unterstützung, auch medial, für die Mobilisierung damals vom Springer Verlag. So, von der Bild-Zeitung. Und das war vollkommen klar, wo stehen die Demokratinnen und Demokraten. Und wer gehört dazu? In diesem Vorbereitungskomitee, Vigan, die Linkspartei war dabei und die CDU hat eben auch mitgearbeitet. Es war vollkommen klar, wo die Grenze verläuft. So. Und das hat sich in den letzten 25 Jahren sehr, 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 sehr verändert. Und ich weiß nicht, ob man da wieder zurückkommt. Kommt in eine solche Situation, das hat viele Ebenen, das ist mir schon klar, aber das ging mir so durch den Kopf, als es um den Begriff ging und über die Situation, die wir da jetzt haben. Und dann bis hin zu Aussagen, das sind, was weiß ich, staatsnahe Demonstranten und also Sachen, wo ich echt dachte, ja, da fliegt einem echte Hirnschale weg, was da zum Teil behauptet wird. Ne?
Ja, das läuft ja im Wahlkampf. Auf beiden Seiten im Wahlkampf tatsächlich so, das beobachte ich genauso, verurteile ich auch genauso, wenn man das. Wie gesagt, ich würde die Lauterkeit der Motive der Demonstranten nie in Frage stellen, nur würde ich mich nicht dazu stellen, weil sie gegen mich demonstrieren. Und dann ist das halt so und dann geht man entsprechend auch weiter in den Wahlkampf. Ich kann mich auch an polarisiertere Zeiten erinnern, als ich mich quasi als JU-Mensch auf dem Bonner Marktplatz stellte und mit Eiern beworfen wurde in den 90ern. Das ist ein paar Jahre her. Man hat sich halt dran gewöhnt, dass alles so kuschelig war. Ich finde, solange es im Rahmen bleibt, ist ein harter Wahlkampf völlig in Ordnung.
Bevor wir zu dem TV-Duell kommen, würde ich ganz gern noch wissen von Torben. Die Grünen haben jetzt einen 10-Punkte-Plan zur Migration vorgelegt. Man könnte auch sagen, Robert Habeck hat ihn vorgelegt, weil da offensichtlich nicht alle Grünen glücklich darüber sind. Es gab gerade von den Junggrünen da auch böse Kommentare. Es gab auch ein Hin und Her, das ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, dass etwas offline genommen wurde, neu hochgeladen wurde. Es ist auf der einen Homepage, aber auf der anderen ist es nicht. Ist das jetzt etwas, was die Grünen, wenn sie da reagieren auf die Migrationsfrage, die ja doch wahlkampfentscheidend sein kann, dass ihnen irgendwie hilft? Oder ist das jetzt so ein Moment, wo sie vielleicht sogar drohen, auseinanderzufliegen?
Du meinst der 10-Punkte-Plan oder die Veröffentlichung?
Genau. Sich da überhaupt in die Debatte einzumischen?
Naja, ich meine, Robert Habeck ist, glaube ich, immer noch Kanzlerkandidat. Das war die Debatte die letzte Woche oder die letzten 10 Tage bestimmt hat. Ich glaube, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, Robert Habeck spielt gar keine Rolle in dieser Diskussion und das ist das Schlimmste, was einem Spitzenkandidaten passieren kann, nicht stattzufinden, dann lieber kontrovers. Und ist dann halt mit 10 Punkten rausgegangen, dass die kontrovers in seiner Partei diskutiert werden. Das war ihm wahrscheinlich klar. Ich würde den Grünen wahrscheinlich grundsätzlich raten, sich von den jungen Grünen ein Stück weit zu distanzieren, wenn sie weiterhin irgendwie mitregieren wollen oder eine Rolle in der Bundespolitik spielen wollen. Und von daher glaube ich, war es richtig, damit rauszugehen und den internen Sturm muss er aushalten, wenn er kompatibel sein will für mögliche Koalitionen und überhaupt noch eine Rolle spielen will.
Auf dem Schirm haben ist ein schönes Stichwort. Am Sonntag auf den Bildschirmen der Republik bei ARD und ZDF begegnen sich Kanzler Olaf Scholz und sein Herausforderer Friedrich Merz. Moderiert wird das Aufeinandertreffen von Sandra Maischberger und Maybrit Illner. Wiegand, aus einer Unionsperspektive, worauf muss sich Friedrich Merz auch jetzt unter dem Licht der vergangenen 1-2 Wochen jetzt vorbereiten? Die Fragen, wie muss er sich positionieren, was sollte er adressieren?
Ja, erstmal natürlich die Diskussion der letzten Wochen. Also dass viele Leute, auch dadurch, dass es immer wieder gepusht wird, dass die immer sagen, koaliert ihr jetzt mit der AfD oder nicht? Und dass er die Klarheit auch dann weiter auch das klar beantwortet. Ich glaube, das ist jetzt gar kein Problem, weil er es auch klar beantworten wird. Ich glaube, für Merz ist eine Chance, denn diese Dämonisierung ist natürlich auch eine, die mediatisiert ist und wenn er gut vorbereitet ist, hat er eine Chance, auch entsprechend gut rüberzukommen und Stärken auszuspielen. Worauf er natürlich achten muss, ist, Scholz auch nicht zu unterschätzen. Wird er nicht, aber die Sache ist, dadurch, dass Scholz so wenig stattfindet derzeit und auch so blass rüberkommt, ist es natürlich ein klassischer Wahlkämpferfehler zu sagen, hey, wie die Bayern sagen, eine gemähte Wiesen, ne? Oder gemahte Wiesen. Ich glaube, er muss sich auf harte Fragen, aber auch auf eine Diskussion auch einstellen und das wird er tun. Jetzt glaube ich, das ist das was man das Schlimmste, was man machen kann, ist sich zu selbstsicher in so eine Debatte gehen.
Tom, du hast so ein bisschen den Kopf geschüttelt oder was?
Nee, gar nicht. Ich habe, glaube ich, beim Dämonisieren, also ich persönlich dämonisiere Friedrich Merz gar nicht. Ich fand, er hat die letzten Tage schlecht gemanagt aber ich habe auch immer das Gefühl, ich wundere mich ja sowieso, dass er also außerhalb seiner Home-Turfs, also CDU-Stadthallen oder von der CDU gemietete Stadthallen, so wenig öffentlich auftritt, weil ich immer denke, im Grunde kann er ja nur gewinnen. Von daher würde ich auch sagen, in der Situation kann er eigentlich nur gewinnen. Ich befürchte nur auch, dass er ein Stück weit dazu neigt, seine Mitmenschen zu unterschätzen, sogar den Kanzler.
Kaius, erwartest du das auch, dass er das tut?
Naja gut, das sind jetzt beide nicht die Empathiebolzen, ne? Also das gilt für Scholz und das gilt für Merz. Und wenn man sich die Beliebtheitswerte anschaut, dann die persönlichen Beliebtheitswerte, dann ist es jetzt auch nicht spektakulär oder in der Kanzlerpräferenzfrage spektakulär. Ich glaube, da erwarten die Leute jetzt nicht eine große Überraschung. Es gibt zwei Sachen, die wichtig sind. Das eine ist die Unfallgefahr in so einem Duell, dass man einfach da ein Ding raushaut, wo man denkt, was ist denn das jetzt hier? Und da glaube ich, dass die Gefahrenbeurteilung beim Merz ein bisschen höher ist als bei Scholz, weil der einfach mal so Sachen raushaut. Ich denke da ans Herz für Kinder oder was auch immer. Also wo irgendwie eine offene Situation ist und nicht geskriptet. Und was macht er denn da jetzt eigentlich? Ne? So, und wie reagiert er, wenn er unter Druck ist? Da habe ich auch das Gefühl, er ist jemand, der relativ leicht provozierbar ist. So, den Eindruck macht er schon. Gut, das ist das eine. Und das andere ist, was Scholz angeht, kurze Sätze laut sprechen, verstehbar sein. Ja, der ist, der kennt sich in den Themen aus, der muss immer das schärfste Messer in der Schublade sein und so weiter und so weiter. Aber nicht alle wollen immer auf die 5. Unterlegscheibe in der Thematik runtersteigen, sondern vielleicht eine Aussage mitnehmen, eine Verlässlichkeit, eine Sicherheit. Und das muss er hinbekommen. Ja, ich habe jetzt gestern so ein Ding gesehen, da war irgendwie 1,5 Stunden, glaube Hamburger Abendblatt in einer sehr interessanten Diskussion, und da hat er auch den Raum und kann alles irgendwie super durchargumentieren, und danach sagen alle, ja, den sehen wir ja viel zu wenig, aber das ist nicht die Königsdisziplin im Wahlkampf und in der politischen Kommunikation. Wenn man 90 Minuten hat mit einem klugen Fragesteller, kommt man immer einigermaßen gefahrfrei übers Eis. Aber in einem TV-Duell ist es ein bisschen was anderes. Und da hoffe ich einfach mal, dass er, wir kennen ja West Wing alle, wir sind ja alle sozusagen da addicted. Wir kennen ja alle die Situation, wo Bartlett der Schlips abgeschnitten wird vor dem TV-Duell. Und ein bisschen hoffe ich mir, dass irgendjemand sowas macht. Paar Minuten vorher.
Aber jetzt habe ich eine Frage an euch beide. Könnt ihr euch denn vorstellen, dass egal, also auch wenn Merz richtig einen Klopper raushaut, dass das in irgendeiner Form die Wahl noch entscheiden könnte?
Das könnte unser February Surprise sein, aber nein, ich glaube, das gibt ja noch mehrere Duelle und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, und das ist auch immer dieses Thema Erwartungshaltung, Fallhöhe. Was wird denn jeweils von denen erwartet? Was, wie gesagt, für Merz ist es vor allem eine Chance, weil er jetzt gerade aus einer Phase kommt, wo viele ihn nicht kennen und anders sehen. Und die Frage ist jetzt natürlich, was meinst du mit Klopper? Aber genau, das wird man sehen.
Also die Wahl, also die Abstände, die wir in den Parteienwerten haben, die sind groß. Dass das komplett mal eben auf den Kopf gestellt wird, wäre eine Überraschung auf jeden Fall, so will ich es mal sagen. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es wäre schon sehr, sehr, das wäre schon ein steiler Weg, den man da geht. Aber die Frage, wie eine Bundesregierung zusammengesetzt sein wird und wer sie anführen wird, ist für mich absolut offen. Und das spielt auch nochmal an den Punkt, knüpft an den Punkt an, Tom, den du eben angesprochen hattest, mit den Festlegungen in den Parteien. Es ist eine Entwicklung denkbar, wo es kompliziert wird und Zeit braucht und man eine Lösung aus der demokratischen Mitte braucht, die breit getragen wird. Das kann passieren. Einfach weil man braucht ein gewisses Grundvertrauen und Verlässlichkeit, um in dieser Situation, die wir im Moment haben, eine Regierung zu bilden und das zu bewältigen, was auf Deutschland zukommt. Wir nehmen im Moment ja auch die Nachrichten wahr, wie, ich sag mal, Soft Power USA zerlegt wird. Und zwar innerhalb von wenigen Tagen. Jetzt die Mail an alle CIA-Beschäftigten, dass sie auch sozusagen auschecken dürften mit einer Abfindung. Und da passiert gerade eine Menge, was Menschen auch wahrnehmen, was auch Unsicherheiten schafft. Und unabhängig jetzt von dem Wahlkampf eben eine Notwendigkeit produziert, wirklich eine sehr starke, handlungsfähige, demokratisch gefestigte Regierung hinzubekommen mit Tiefvertrauen der Leute untereinander. Und das ist eher das, was ich im Moment so kommen sehe und worüber wir in 3-4 Wochen sprechen werden.
Jetzt haben wir zwischen den Kandidaten ja zumindest so persönliche Nicklichkeiten nicht so richtig mitbekommen, außer vielleicht den Fritz Merz, den Scholz mal sich zurechtgelegt und dann auch gebracht hat. Bei ihm ist ja nichts Zufall, das ist dann das Gegenteil, das ist sozusagen eine geplante Impulsivität. Caio, was glaubst du denn, welchen Scholz sehen wir denn im TV-Duell? Ist das derselbe Scholz, den wir seit mehreren Jahren sehen und der vielleicht deswegen auch einen Malus hat im öffentlichen Auftreten, dass die Leute sagen, okay, wenn der so wieder anfängt, also muss Scholz dann anders auftreten oder muss es derselbe Scholz sein, den man schon gewohnt ist, um da punkten zu können?
Ich habe ja nun das Problem, ich kenne ihn halt auch aus anderen Situationen und anderen Gesprächssituationen, und ich weiß, dass er die Qualitäten in sich drin hat, um das gut hinzubekommen. Ja, so, und es gibt überhaupt
Warum
gar keine...
Warum sehen wir das nicht? Warum sehen wir das nicht?
Ja, also da will ich jetzt gar nicht irgendwie, es sprengt jetzt hier den Rahmen, ja. Es gibt, also wenn man jetzt die Handbremse lösen will, dann muss man es jetzt machen. Ja, es gibt jetzt kein Argument mehr dafür, das nicht zu tun in der Kommunikation, in der Zuspitzung. Ich habe schon das Gefühl, dass er das hier und da tut, aber da wird er am Sonntag noch eine Menge mehr machen müssen. Wie viel das dann wirklich bringt im Hinblick auf die Wahlentscheidung, steht für mich auf einem anderen Blatt. Ich erwarte mir jetzt nicht solche Situationen wie damals, was weiß ich, Schröder-Stoiber, jetzt kommen sie mir nicht mit Freising oder so. Also, dass da irgendwelche Sachen passieren, wo alle danach nur noch sich auf die Schenkel klopfen und das Thema so ein bisschen durch ist. Ne? Das erwarte ich mir da jetzt nicht für den Sonntag.
Ja, zumindest unter den Bedingungen der Social Medialisierung und auch des TikTokens ist das wahrscheinlich das erste Mal, dass wir so ein TV-Duell auch sehen, dass ein doch kurzer Schnipsel dann so eine Karriere machen kann. Wenn das passiert, werden wir hier natürlich darüber reden. Jetzt ist es aber erstmal Zeit für unsere Schlussrunde. Und da würde ich jetzt in der Reihenfolge Torben, Wiegand, Kayo gehen. Und zwar, wenn ihr in den Terminkalender guckt, was ist neben dem TV-Duell euer Kandidat für eine February Surprise? Das hat Torben natürlich den Vorteil, es kann als Erster einfach sagen, ich nehme mir das TV-Duell, aber da haben die anderen einfach Pech gehabt.
Nee, ich würde sagen, wer so eine Surprise braucht, und das ist ganz witzig, wir haben noch gar nicht über ihn und seine Partei gesprochen, weder heute noch in der letzten Woche. Und das ist, glaube ich, Christian Lindner. Wenn der keine Februar-Überraschung sich selber fabriziert, dann wird am 23. Februar eine erstaunliche und trotz junger Jahre lange parteipolitische Karriere, glaube ich, beendet sein. Und Christian Lindner und die FDP braucht einen. Ich wüsste aber nicht, was da die große Überraschung sein könnte.
Ich glaube, die höchste Wahrscheinlichkeit für eine Überraschung, und das überrascht uns dann wieder nicht, birgt Donald Trump. Denn wir wissen nicht, ob er irgendwelche Zölle spezifisch gegen Deutschland oder gegen die EU oder etwas ganz anderes oder irgendwie die Helgoland haben will statt Gaza oder wie auch immer. Und darauf müssen die Kandidaten reagieren können, ohne jetzt ängstlich auszusehen.
Das sehe ich auch so. Wir sind da in uncharted territory, um es mal so zu sagen. Es ist hoch. Es ist eine sehr gefährliche Situation, in der wir da drin sind und in die wir dann noch weiter reinkommen. Und ich kenne als Historiker kein Beispiel dafür, wie eine Destabilisierungskampagne einer ehemaligen Supermacht den Hegemon vom Spielbrett nimmt. Und das ist das, was wir da gerade sehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass im Moment dieses Check-and-Balance-Ding in den USA oder die Demokraten oder irgendwas damit umgehen kann, weil natürlich diese Übertragung von diesem Mantra Move fast and break things für Startups funktioniert. Aber wenn ich das auf staatliche Strukturen übertrage, kann eigentlich nur eine Katastrophe dabei rauskommen. Die werden wir unmittelbar im Moment nicht spüren. Aber ich habe jetzt eben einen Bericht gelesen über die ganzen USA-Projekte in Bangladesch, was das praktisch heißen wird. So, und das wird alles in den nächsten Tagen und Wochen ankommen hier in der Berichterstattung. Das wird Menschen verunsichern. Mir geht es jetzt auch nicht darum, das wird jetzt nicht pro Scholz sein oder pro Merz oder was auch immer, aber es wird die Leute beschäftigen. Es wird die verunsichern. Gleichzeitig heute diese Meldung, dass diese Sabotageaktion gegen die Fahrzeuge vom russischen Geheimdienst, wo dann das in Grün hingeschoben wird. Das heißt, wir werden mit Dingen im Moment konfrontiert, die wir so überhaupt gar nicht kennen. Und die erstmal verunsichern und Angst machen und Orientierungslosigkeit auslösen können. Und es ist wirklich jetzt die Aufgabe aller demokratischen Parteien für die letzten 18 Tage, finde ich jedenfalls, sich so miteinander zu bewegen, dass man danach nicht nur noch zerbrochenes Porzellan hat und ein paar Dinge auch wieder klar sind. So. Und das ist eher eine Frage an die Parteien insgesamt. Und an die Parteiführung insgesamt und weniger eine Frage an einzelne Personen. So, das ist, glaube ich, das, was sehr prägend werden wird in den nächsten 14 Tagen.
Wir werden auf jeden Fall erstmal beide Augen am Sonntag auf das TV-Duell der Kanzlerkandidaten haben, dann mit einem Auge auf die USA und einem anderen Auge auf Christian Lindner und die FDP. Sprechen wir uns dann in der kommenden Woche wieder. Ich freue mich drauf. Wir machen auf jeden Fall erstmal ein Recap fürs TV-Duell, dann vielleicht einen kleinen Block FDP oder überhaupt auch mal andere Parteien. Wir wollen ja hier keinen Horse-Race-Journalism machen.
Doch, ist für uns okay, Wiegand, oder?
Ja, total.
Okay, na gut, wenn es allen Spaß macht, dann machen wir Horse Race. Das ist ja unsere Kerndisziplin. Auf jeden Fall, ich freue mich auf Sonntag. Ich freue mich auf euch kommende Woche und wünsche euch dann ein spannendes TV-Duell.
Lieben Dank,
Konrad.